Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute und diejenigen, die Interesse daran haben, so jemand zu werden. Mein Name ist Melchior Neumann. Ich bin in dieser Folge Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe einen Gast mit einer sehr spannenden Historie, Lebenslauf, Fahrt durchs Leben. Ich weiß nicht so richtig, wie man es beschreiben soll. Und zwar Valerie. Vielleicht stellst du dich einmal vor. Und dann kann ich nachher noch sagen, was ich daran spannend finde und warum ich dich unbedingt dabei haben wollte. Aber ich finde es auch spannend, wie du dich selbst vorstellen würdest.
Ja, wir sagen hier an der Nordseeküste Moin. Mein Name ist Valerie Leontjev. An den Namen vielleicht erkennbar, dass der jetzt nicht ganz ursprünglich deutsch ist. In meinem ersten Leben, sage ich immer, bin ich Betriebsprüfer bei der Finanzverwaltung. Dort habe ich mich auf bargeldintensive Branchen spezialisiert. Explizit bin ich im Bereich der Gastronomie unterwegs. Das ist so mein Steckenpferd. Das ist das, was ich dann halt auch mache. Nebenbei unterrichte ich in der freien Wirtschaft, sage ich immer dazu, so ein bisschen Präsenz, bilde Steuerfachwirte aus, bereite Steuerberater auf die Prüfung vor und seit knapp 2 Jahren mache ich das Ganze auch mit Webinaren. Ich bin jetzt kein typischer Finanzbeamter, ich habe einen kleinen Werdegang mitgebracht. Ich war vor der Finanzverwaltung 12 Jahre beim Militär, habe dort als Fallschirmjäger gearbeitet, gedient. Und ursprünglich komme ich aber gebürtig aus Mittelasien. Also ich bin in Kasachstan geboren und mit 12 Jahren hier nach Deutschland eingewandert. Das ist so ein ganz kurzer Überblick über das, was ich bin oder wer ich bin.
Ja, fantastisch. Also ich finde es generell immer sehr, sehr beeindruckend, wenn jemand nicht, um es mal so zu sagen, selbst Deutsch-Muttersprachlern, die durch und durch mit dieser Sprache ab Tag 1 aufgewachsen sind, selbst denen fällt es schwer, sich im deutschen Steuerrecht zurechtzufinden. Und wenn man dann mit der Historie nach Deutschland kommt, dann aber, wie du sagst, 12 Jahre ja auch was letztendlich vollkommen anderes macht und dann doch irgendwie die Liebe zum Steuerrecht, darüber reden wir noch, wie das entstehen konnte, findet und dann da ja durchaus auch Karriere macht und in der Finanzverwaltung landet und arbeitet. Das finde ich super faszinierend und das wollen wir gerne mal gemeinsam durchgehen, die einzelne Station. Und mein Beileid schon an diejenigen, die mit dir zu tun haben auf der Seite, darüber möchte ich auch mal mit dir reden, als Ex-Militär, als Betriebsprüfer dich zu bekommen. Wirkt zumindest erstmal auf den ersten Blick so, als wenn man da lieber nichts verstecken sollte.
Nein, also ich denke mal, genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich bin ein relativ entspannter Prüfer, weil ich nämlich vom Militär komme, dort viele Sachen erlebt habe, die, sage ich mal, ein normaler Finanzbeamter vielleicht nicht erlebt. Und deswegen sehe ich das Ganze dann doch sehr, sehr entspannt.
Okay, das heißt, bei dir ist eher so der Puls, da muss schon deutlich mehr passieren, bis dein Puls mal nach oben geht.
Genau, ich habe nur so als Beispiel, ich habe eine Kollegin, die ist dann halt ein bisschen schorf angegangen, dann hat sie gleich die Koffer geräumt und ist dann halt aus der Prüfung raus. Bei mir war mal eine Situation, die fand ich damals relativ entspannt. Also es war eine sehr, sehr schwierige Prüfung, die Steuerpflichtige, die da saß. Ich muss sagen, es waren so viele Fehler, da war auch organisierte Kriminalität mit drin, dass die Existenz von der Steuerpflichtigen zerstört wurde. Das ist mir bewusst. Ja. Und dann sagte mir die Dame, weil ihr Lebenspartner sie ein bisschen angeschissen hat oder sie angezeigt hat in dem Sinne. Und dann sagte sie, wissen Sie was, ich werde sie überfahren, ihn erschießen und mich aufhängen. Das war dann halt so eine Schlussbesprechung gesagt. So, aber in dem Moment muss man ja verstehen, okay, die ist natürlich aufgeregt, die Emotionen kochen hoch. Und das, was mir dann in dem Moment eingefallen ist, ich habe nur gesagt, wissen Sie was, machen Sie das in umgekehrter Reihenfolge. Und dann konnte man die Schärfe schon,
das ist ein guter Punkt. Ja. Diese Gelassenheit und Ruhe in der Situation muss man dann auch erstmal haben. Und die lernt man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt zwingend in der Uni, in der Finanzverwaltung.
Genau, und das wollte ich nämlich damit sagen, dass ich ja halt aus dem Bereich der extremen Erlebnisse komme und viele Dinge tatsächlich sehr, sehr gelassen sehe. Also sowas hat mich dann in dem Moment nicht erschrocken. Also man sagt, okay, das ist jetzt aus der Situation heraus und das ist jetzt auch nicht gegen mich als Person, sondern gegen die Geschichte, die dann da halt stattgefunden hat.
Ja, vielleicht direkt dazu auch eine Frage. Wie fühlt sich sowas an? Ich unterstelle mal dir, dass du auch ein Mensch bist, der grundsätzlich das Positive im Sinn hat und auch etwas Positives bewirken muss. Und trotzdem bist du ja in dem Fall jetzt natürlich nicht der Verantwortliche und der Schuldige in dem Fall, aber trotzdem bist du ja in den Situationen zumindest derjenige, der, ich würde mal sagen, zumindest derjenige, der die Botschaft überbringt und der auch am Ende das Gesicht für die Steuerpflichtigen oder am Ende vielleicht auch die Steuerberater und wahrscheinlich auch schon wahrgenommen als der böse Verantwortliche. Wie geht man damit um? Also kann man damit umgehen oder sagst du, nee, das ist Job und sobald ich quasi zu Hause bin, nehme ich den Umhang ab und dann bin ich privat?
Es sind eigentlich mehrere Fragen, die du gerade gestellt hast. Also die erste Geschichte kann ich relativ einfach beantworten. Wenn ich dann jetzt was feststelle, was der Steuerpflichtige explizit bewusst, also mit Vorsatz gemacht hat, ne, Steuern hinterzogen, was weiß ich, die Einnahmen nicht erklärt, das Ganze verschleiert und er weiß davon, dann bin ich tatsächlich auch so, dass ich sage, nee, du hast das ja gewusst, was du da machst. So, und jetzt habe ich dich erwischt. Und da bin ich auch, muss ich sagen, einer der härteren Prüfer, wo ich dann sage, nee, wenn das bewusst gemacht worden ist, dann kriegst du bitte auch die volle Breitseite zu spüren. Ja, weil wer Mist baut, muss dafür auch gerade stehen. Das ist so die erste Kategorie der Menschen oder der Steuerpflichtigen. Die zweite Kategorie ist, der Steuerpflichtige hat das unbewusst gemacht. Also der macht halt einen Fehler. Wir wissen beide, Steuerrecht ist unheimlich kompliziert und da passieren dann halt Fehler, wo man dann sagt, naja, einen Vorsatz erkenne ich nicht. Ne? Aber nichtsdestotrotz bin ich vielleicht im Strafverfahren. Und dann versuche ich dem Steuerpflichtigen auch irgendwo zu helfen, indem ich den begleite. Also es ist nicht so, dass ich die Gesetze jetzt verdrehe und dann sage, oh Gott, du bist jetzt ein ganz Lieber und wir machen das jetzt mal irgendwie anders. Nein, auch da gibt es ja halt diese gesetzlichen Regelungen, aber ich begleite den halt positiv, indem ich dann sage, okay, hier ist Scheiße gelaufen oder hier ist jetzt was falsch gelaufen. Wir gehen mal gemeinsam bei und versuchen, das Kind halt aus dem Brunnen zu holen. So, aber die Konsequenzen am Ende trägt natürlich der Steuerpflichtige. Aber der kann sich in dem Moment auch auf mich verlassen und ich bin auch für den erreichbar und ich bin auch zu sprechen. So, und die dritte Geschichte, was hast du gesagt? Ach so, wie man privat damit umgeht.
Ja.
Am Anfang ist das sehr, sehr schwer, weil erstmal bekomme ich als Betriebsprüfer ja den Einblick einmal in die betriebliche Sphäre. Das ist ja bei vielen ein Geheimnis, ob das jetzt die Rezepte sind, irgendwelche Produktionsmethoden, Kalkulationen, stellt der, also diese ganzen Geschichten. Das würde man einem Fremden nicht erzählen. Mir muss man es erzählen. Das ist dann halt auch irgendwie so eine Vertrauensbeziehung, die irgendwo aufgebaut wird, wenn ein Restaurant so ein Geheimrezept freigibt, wo man dann sagt, oh Gott, jetzt weiß er, wie ich meine Suppe da herstelle, als Beispiel. Das nehme ich persönlich aber dann wirklich als Prüfer wahr. Und am Ende, wenn ich zu Hause ankomme, versuche ich wirklich den Mantel abzulegen. Ich bin ja nicht bei der Polizei, die sich auch in den Dienst versetzen können, sondern ich bin zu Hause, ich bin ein Privatmensch und dann schalte ich auch wirklich ab. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, bin ich nicht so, dass ich jetzt, wenn ich mir eine Pommes kaufe, tatsächlich mit einem Prüferauge schaue, hat er das jetzt eingegeben oder hat er das jetzt nicht eingegeben, sondern ich versuche tatsächlich privat zu bleiben.
Okay, das funktioniert. Wenn ich jetzt, das muss ich also persönlich sagen, ich wohne in Berlin und es ist es gibt doch so in Berlin einige Restaurants, wo natürlich du mit Karte bezahlen kannst, aber dieses Kartengerät ist halt immer kaputt. Und ich war 10-mal da und 9-mal war es kaputt. Und ich denke mir so, und gerade weil du bargeldintensive Geschäfte ja auch als dein Thema hast, und das kriege ich ja selbst als ich würde mal sagen, Mitarbeiter in der Steuerberatung noch nicht mal abgeschaltet, diese Brille, dass ich mir dann denke so, ach Mensch, ey, vor allen Dingen, es stört mich, weil ich auch ganz häufig ohne Bargeld unterwegs bin, wo ich mir schon auch manchmal sage so, hier könnte auch mal jemand vorbeigucken.
Es ist natürlich so, ich bin nicht blind, ich sehe es ja auch. Nur ich versuche halt, das jetzt nicht in meiner Funktion wahrzunehmen, ne? Wo ich dann sage, nee, ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe eine Kontrollmitteilung, ich habe jetzt bei dem Laden XY was gekauft oder wir waren letztens im Harz unterwegs und wenn man dann halt da irgendwo einkehrt und so eine Zwischenrechnung bekommt, wo man dann sagt, naja, muss das denn jetzt sein, ne?
diese Dinge, so Testabrechnung oder
Nutzer-Test
oder sowas mit draufsteht,
Also ich würde mir wünschen, dass die Bürger das mal sehen würden, was da so passiert. Das würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen.
So, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Themen angerissen. Wir werden auf viele Punkte auf jeden Fall noch im Detail eingehen. Ich würde aber tatsächlich gerne einmal zu deinem Lebenslauf und deinem Weg, wie bist du eigentlich in dieser Steuerwelt gelandet, gehen. Das heißt, du hast gesagt, du bist mit 12 Jahren aus Kasachstan gekommen.
Ja.
Und hast dann wahrscheinlich auch erst dann angefangen, Deutsch zu lernen und bist irgendwie in die Schule eingestiegen.
Ja, also ich muss aber mal ein Stückchen noch zurückgehen. Also mein Vater ist ein typischer geborener Russe, also zu 100%. Ja. Der hatte damals aber, sag ich mal, die Frechheit besessen, sich in eine Deutsche zu verlieben. Und das war meine Mama. So, und in dem Moment hat er sich dann ja gegegen die ehemalige UdSSR gestellt, weil er ja eine Deutsche geheiratet hat. Das heißt, der hat uns als Kinder irgendwo ins Abseits gestellt. Das heißt, irgendwelche gehobeneren Positionen, also bestimmte Studiengänge oder so, waren für uns als Mischlingkinder total gesperrt. So, und dann ging's los. Bruch der UdSSR, es kamen verschiedene Möglichkeiten, jetzt aus dem Land rauszukommen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, nach Israel zu ziehen, nach Amerika zu ziehen. Nur mein Vater war dann halt immer noch der festen Überzeugung, dass er in Russland bleibt. Also diese Geschichten hat er dann ausgeschlagen. Und irgendwann mal, als der Zusammenbruch dann kam und dort keine Möglichkeiten mehr bestanden, haben wir eine Einladung nach Deutschland bekommen. Und da hat er sich dann halt entschieden, hierher zu kommen. So, und so sind wir hier quasi gelandet. Okay. Also erstmal überhaupt hierher zu kommen. Wir sprachen zu Hause weder Deutsch, noch gab es dann irgendwelche, deutsche Einflüsse in dem Sinne, sondern...
Deine Mutter hat zumindest, ist deutschsprachig.
Das war, bei meiner Mama schon, aber ich meine jetzt bei mir im Elternhaus, das war nicht der Fall, ne? So, und aber durch diese direkten Nachweis, dass wir halt deutsche Nachkömmlinge sind, sind wir damals als Aussiedler hergekommen. Das Coole, was mein Vater damals gesagt hat, er hat gesagt, ich möchte bitte in die Gegend hin, wo meine Landsleute nicht sind. Ja, und so bin ich in Ostfriesland gelandet. Wir waren die zweite Familie hier. Das heißt, ich hatte hier keinen russischsprachigen Raum, sondern ich war komplett in einem deutschsprachigen Raum. Und so bin ich dann auch ganz normal in die Schule gekommen, damals in die 6. Klasse, und hatte niemanden, mit dem ich Russisch reden konnte. Also innerhalb kürzester Zeit, also vier Monate, habe ich dann die Grundzüge der deutschen Sprache gelernt. Und habe dann die Schule erstmal durfte ich da die Hauptschule besuchen. Habe in der Hauptschule meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht, bin dann ins Gymnasium gegangen und aus dem Gymnasium heraus bin ich bei der Bundeswehr gelandet, weil ich dort eigentlich Flugzeugpilot werden wollte. Gesundheitlich hat das aber nicht ganz geklappt und so bin ich dann halt bei den Fallschirmjägern. Also mit 18, 19 Jahren bin ich in die Fallschirmjägerschaft gekommen.
Ich wollte gerade sagen, klar, man wird ja gemustert und so, aber Fallschirmjäger, für diejenigen, die sich gar nicht auskennen, ich bin jetzt auch nicht super tief drin, aber ich habe zumindest meinen erweiterten, freiwillig FWDL, ist auch egal. Ich war ein bisschen länger als Grundwehrdienst da, aber Fallschirmjäger gehört schon zu der Top-Einheit der Bundeswehr. Zumindest so sehen es zumindest diejenigen, die nicht bei den Fallschirmjäger waren, inklusive mir. Das heißt, nicht die Resterampe.
Nein, also die Resterampe ist es nicht. Und ich wollte eigentlich immer so ein bisschen das Extreme haben. Und ich bin dort auch in der Kampfeinheit gewesen. Das heißt, von den knapp 12 Jahren, die ich bei der Bundeswehr war, war ich auch mehrere Jahre im Ausland. Also das war auch Afghanistan, es war Afrika mit dazwischen. Also Kampfeinsätze auch schon ein bisschen so hinter sich gebracht. Und irgendwann mal hat man dann gesagt, komm, jetzt hat man die Schnauze voll und geht raus.
Ja. Das ist ja, also man in der Regel ist es ja so, man verpflichtet sich auch für Jahre. Das heißt, du wirst ja dann wahrscheinlich da gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, aber dann gibt es immer Leute, die entscheiden sich von, ich bleibe jetzt gefühlt mein Leben lang da, ich werde jetzt Berufssoldat. Und viele andere sagen dann, ich suche mein Glück nochmal woanders, aber dann ist man ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie alt du warst, aber du wirst so Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich auf jeden Fall gewesen sein.
Genau, mit 32.
Mit 32, genau. Und dann gehst du quasi raus in die zivile Wirtschaft und musst dich dann erstmal irgendwie orientieren und dann da zurechtfinden. Das hast du ja aufgrund deiner Historie offensichtlich auch schon mal geschafft, weil du mit 12 Jahren irgendwo an der Nordseeküste aus Kasachstan gelandet bist und dich da schon mal orientiert hast. Das heißt, du hast es ja in deinem Leben schon mal bewiesen, dass du das kannst, in einer ganz anderen Welt plötzlich Fuß zu fassen und klarzukommen. Wie bist du da zur Steuerwelt gekommen?
Ja, das Finanzamt war zu spät, um auf Deutsch, um die kurze Zusammenfassung zu geben. Ja, ich war ja 12 Jahre Waffenträger. Das war Waffen und Uniform, war ja das, was ich gemacht habe. Und ich wollte es auch unbedingt bleiben. Und nachdem ich mich entschieden habe, aus der Bundeswehr auszuscheiden, also sprich, ich habe mich gegen den Berufssoldaten entschieden, habe ich dann geguckt, wo könntest du unterkommen. Polizei war die erste Wahl, die Bundespolizei, der Zoll, das waren so die ersten drei, wo ich sein wollte. Jetzt habe ich mich aber explizit darauf vorbereitet, wie du schon sagtest, ich war 12 Jahre raus. Ich habe bis 30 gezählt, weil 30 Patronen in so ein Magazin reinpassen. Ich habe kurze Stellungnahmen geschrieben, aber ich habe mich jetzt, sage ich mal, vom Kopf her ja nicht großartig bewegen müssen, sondern ich hatte meine militärische Laufbahn und dort sind die Schwerpunkte ganz woanders. Ja, und dann habe ich mir einfach geguckt, wo kann ich mich denn überall bewerben, um einfach mal diese Trainings zu machen, ne? Also Bewerbungstrainings. Wie läuft das überhaupt ab? Und ja, Finanzamt stand auch mit auf dem Zettel, also habe ich mich beim Finanzamt auch beworben. Jetzt habe ich 10 Bewerbungstests schon gehabt und ich hatte 10 Zusagen. Und dann kam das Finanzamt hier bei uns in Papenburg. Und der damalige Vorsteher hat mich angeschrieben, hat mich dann halt auch eingeladen und so selbst, also nicht selbstbewusst, sondern so pflichtbewusst, wie man damals war, bin ich da auch hingegangen und habe dort meinen Einstellungstest gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe mich auf alle Einstellungstests wirklich sehr, sehr intensiv vorbereitet. Ja, und irgendwann mal saß ich dann halt in diesem mündlichen Gespräch und dann sagte Herr Benzberg, der ist mittlerweile schon verstorben, sagte er zu mir, haben Sie denn Alternativen? Ich dachte, ja, ich habe 10 Alternativen, also ich habe 10 Zusagen. Und er sagte mal in dem Moment, ja, jetzt haben Sie die 11. Zusage. Ich möchte aber bitte von Ihnen am Montag wissen, ob Sie die auch wahrnehmen wollen. Ja, ich damals zurück.
Das ist schon mal, also, das ist schon mal ganz gut. Der wusste schon, der hatte Konkurrenz.
Darum ging es mir gar nicht. Also mir ging es einfach nur darum,
okay, ich habe jetzt... Ich kenne die Perspektive als Arbeitgeber. Also am Ende ist es als Arbeitgeber auch immer. Man macht ja, gibt sich auch Mühe und hat einen Bewerber und denkt, ah, das könnte ganz gut passen und weiß gar nicht, da gibt es auch noch 10 andere Optionen und eigentlich hat man fast gar keine Chance. Aber indem man kommuniziert und so straight ist, hat man überhaupt die Chance, einen Bewerber, in dem Fall dich, überhaupt irgendwie noch zu bekommen als Nummer 11.
Ja, ist aber auch irgendwo meine Art, weil warum soll ich es verschleiern? Ist ja so. Ja, und dann habe ich es ihm dann halt gesagt und dann bin ich zurück nach Hause zu meiner damaligen Frau. Und dann, wir sind damals, muss ich noch dazu sagen, aus Holland wieder nach Niederlande zurückgezogen und dann, aus Holland nach Deutschland zurückgezogen und sind hier im ostfriesischen Raum gelandet. Und dann saßen wir da, die Bundespolizei hat mir gesagt, ich müsste umziehen, also Frankfurt. Zoll, genauso. Ich spreche ja Russisch, bin auch allgemein geeignete Dolmetscher in der Sprache. Die haben ja auch gesagt, wir setzen sie dort in den Schwerpunkten ein. Zoll ebenfalls, Frankfurt Airport. Und die Landespolizei, da habe ich so ein Erlebnis gehabt. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, da hat mich die Polizei angehalten. Es stieg einer aus mit 3 weißen Sternen auf der Schulter, kontrolliert. Und dann habe ich gesagt, Sie sind doch gehobener Dienst. Warum machen Sie jetzt diese Arbeit? Und da hat er mir das dann halt kurz erklärt. Da hat er gesagt, ja, man studiert 3 Jahre Recht, um dann tatsächlich irgendwo als Streifenpolizist zu arbeiten. Natürlich gibt es da auch andere Möglichkeiten, aber das war so mein Erlebnis, wo ich dann mit meiner damaligen Frau saß und habe dann gesagt, du, wir müssen da umziehen, wir müssen das umziehen, also irgendwie müssen wir hier wieder alle Zelte abbrechen. Das Finanzamt sagt aber, ich bleib hier und ich habe die Möglichkeit, mich dann nach einem Jahr nach Leer versetzen zu lassen, also sprich nach Hause.
Ja,
und so habe ich mich dann entschieden, rief am Montag bei Herrn Benzberg an und habe dann gesagt, Herr Benzberg, ich nehme Finanzamt. Und sagte, das ist ja super, bis zum Ende der Woche habe ich 10 Absagen von Ihnen auf dem Tisch. So, und da hatte mich...
Ein großes Shoutout an Herrn Benzberg, der Ruhe in Frieden, aber
Hammer.
Der beste Rekruter und Einsteller.
Der war top. Und dann habe ich halt in der Woche diese 10 Absagen rausgeschickt und ich wusste noch nicht mal, was Finanzamt macht. Also klar weiß man Steuern und hin und her, ne? Aber so ein
Das Problem hat die ganze Branche. Es gab auch, das ist schon ein paar Jahre her, aber von der Bundessteuerberaterkammer mal eine Untersuchung von Ausbildungsberufen, wissen eigentlich Schüler, bevor sie mit dem Berufsleben zu tun haben, welcher Beruf was macht. Und da ist auf dem glorreichen letzten Platz Steuerfachangestellter gelandet.
Genau.
Ja, man weiß halt, man muss irgendwie Steuern bezahlen. Aber wie das eigentlich funktioniert, lernt man ja auch nirgendwo.
Ja, Ja. Nee, und so bin ich halt in die Steuerwelt gekommen, ne? Also das war dann mit dem Rücken an die Wand gestellt und eine rein logische Überlegung, was ist jetzt sinnvoll? Ich wollte hier aus dem friesischen Raum nicht raus, ich wollte nicht nochmal umziehen. Die Kinder waren hier also die eine ging schon in die Schule, die andere dann halt in den Kindergarten, ein sozialer Kreis hat sich aufgebaut und. Und da nochmal quasi diesen Bruch reinzubringen, da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Und so bin ich beim Finanzamt gelandet, ne? Und 3 Jahre gewaltiges Studium, 3 Jahre sagen, tatsächlich.
Dann bist du ja rein, ja. Dann hast du ein Studium gemacht. Hast du es da irgendwann bereut? Weil das ist letztendlich das
am ersten Tag.
Studium im Finanzamt ist ehrlicherweise ja auch kein Spaziergang.
Am ersten Tag habe ich es bereut. Also ich bin, erstmal bin ich, wie gesagt, mit 32 Jahren ins Studium rein. Dann gehst du ja in den Hörsaal und da sitzen da wirklich
die 20
junge Menschen. So, jetzt musst du überlegen, ich war 12 Jahre bei den Fallschirmjägern. Ich habe einen Zug geführt in Kampfeinsätzen und hin und her. Und auf einmal bist du bei diesen frischen Leuten, die gerade das Abitur gemacht haben, die noch in der Feierlaune sind. Und dann sitzt du dort als alter Sack mit 32 Jahren, mit einer ganz anderen Lebenserfahrung. Und dann höre ich auf einmal, ich weiß, das war Einkommensteuer, erste Stunde, wo die Dozentin dann das Wort Steuerpflichtiger sagte. Ne? Stüpfel. Ich hab mich so innerlich kaputt gelacht, weil ich das Wort so komisch fand. Ich hatte gar keinen Bezug zum Steuerrecht. Das war Paragraph 1, über den sie gesprochen hat.
Ja.
Tatbestandsmerkmale, alles aufgezählt und ich saß da und so und ich habe nur gesagt, was machst du hier? Das ist nicht deins. Und mit diesem Gefühl bin ich 3 Jahre durchs Studium gegangen.
Okay, das also man muss dazu sagen auch, also das habe ich auch bei vielen Menschen schon gesehen und du fällst ja offensichtlich irgendwie immer dann auf 2 Beine in solchen Situationen und ziehst dann auch durch. Ich habe das bei vielen Leuten gesehen, wirklich 12 Jahre auch wirklich Bundeswehr und machen da auch große Karrieren. Das heißt, die sind am Ende jemand, die haben ihr Leben schon aufgebaut und man steht familiär ja auch woanders. Und dann startet man ja aber mit Anfang, Mitte 30, gefühlt bei null. Man ist so fast so, genau, hat so fast so wieder Eingliederungsmaßnahmen und startet dann da, wo halt die 18-Jährigen gerade auch starten und ist natürlich aufgrund des Alters gefühlt eher hinten an, weil man hat familiäre Verpflichtungen eventuell schon mehr, man ist auch einfach, muss man sagen, kopfmäßig, und ich bin älter als 32, man ist auch nicht mehr so frisch wie mit 18 vielleicht, und muss dann da irgendwie Schritt halten. Und ich glaube, dieser Bruch, der fällt vielen Menschen auch wirklich schwer von, ich habe hier Führungsverantwortung, ich habe wirklich extreme Situationen schon gemeistert und auch echt was aufgebaut und stelle mich jetzt gefühlt noch einmal ganz hinten an mit Leuten, die mehr oder weniger halb so alt sind wie ich, die intellektuell aber einfach schneller sind, weil sie halt nur halb so alt sind.
Genau.
Da dann durchzubeißen und das auch noch in einem Kontext von Steuerrecht, wo man vorher vielleicht gar nicht so einen Bezug zu dem ganzen Thema hatte, das meine Hochachtung. Also das ist wirklich, und das sehe ich einmal bei vielen, es fällt vielen, vielen Menschen schwer, dieses ich gehe wieder zurück in das soziale Leben und studiere dann da. Aber offensichtlich war es bei dir ja auch von Erfolg gekrönt. Das heißt, du hast 3 Jahre gekämpft.
Ich muss sagen, 3,5 Jahre. Ich bin das erste Mal durchgefallen, was keine Schande ist. Also sage ich jetzt. Aber auch damals hat der Benzberg mich gewaltig unterstützt. Also der hat mich 3 Monate, auf Deutsch gesagt, im Keller eingesperrt. Dann durfte ich Klausuren schreiben und durfte dann in die Wiederholung rein und habe dann aber beim zweiten Mal tatsächlich sehr, sehr erfolgreich mein Diplom gemacht.
Ja.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Ihre Mandanten brauchen 2025 eine einfache Lösung, um E-Rechnungen anzunehmen und GOBD-konform aufzubewahren. Empfehlen Sie Ihren Mandanten deshalb den Agenda Invoice Hub. Dank einer direkten Schnittstelle ideal für alle Agenda und DATEV Steuerkanzleien. Erfahren Sie mehr unter agenda-invoicehub.de.
Wahnsinn, aber eben, du hast es irgendwie nicht abgebrochen. Und dann, genau, und dann warst du quasi da. Wie fällt es dir? Also, hast du da den Eindruck gehabt, dass du aufgrund von Nicht-Deutsch-Muttersprache, beziehungsweise in dem Fall ist es ja so die Muttersprache, weil Sprache deiner Mutter, gab es da Schwierigkeiten oder hast du da, ich muss mal sagen, für mich sind Gesetze immer ganz häufig so gefühlt die Bedienungsanleitung von unserer Wirtschaft. Und normalerweise liest ja auch keiner die Bedienungsanleitung von seiner Waschmaschine, sondern bedient die irgendwie. So ähnlich gehen Menschen ja auch mit Steuerrecht um. Irgendwie funktioniert das schon, aber die Bedienungsanleitung liest keiner. Hast du da den Eindruck gehabt, dass du da mehr Schwierigkeiten hattest? Du hast bestimmt auch mal Situationen gehabt, wo du gesagt hast, warum? Warum? So hast du gerade gesagt, Steuerpflichtiger, irgendwelche Tatbestandsmerkmale und so, wo du denkst so, damit muss man sich wirklich ernsthaft beschäftigen. Aber hast du den Eindruck, dass das dir besonders schwierig fiel? Oder was sagst du, nee, sprachlich war das eigentlich kein Thema, weil du bist schon zu dem Zeitpunkt über 20 Jahre in Deutschland quasi gewesen?
Na, ich würde sagen, sprachlich ist bei mir das allgemein nicht das Problem. Also ich spreche sehr viele Sprachen und deswegen ist das eigentlich, wie soll ich das sagen? Also es gefällt mir halt. Ne? Und ich sehe in der Sprache halt, ich weiß gar nicht, wie ich es dir das erklären soll. Also mir persönlich hat es gar kein Problem bereitet, das zu lesen. Das, was, denke ich mal, jedem erstmal ein Problem bereitet, allgemein dieses stumpfe juristische Arbeiten. Ne, dass man sagt, ja, ich habe ja meine Tatbestandsmerkmale, erstmal muss ich die erkennen, dann habe ich die Rechtsfolge, dann habe ich die Alternativen. Das hat aber jetzt mit meiner Sprachkenntnis an sich eigentlich nichts zu tun gehabt. Das war dieses allgemein wollte ich juristisch.
Genau, was also ich aber jetzt mache, meine ich vor allem, weil in Gesetzen ist halt einfach so, manchmal ist es so eine Formulierung, nur so eine Endung.
Genau.
Wir drehen dann so 2-3 Buchstaben, nur die ganze Bedeutung eines ganzen Paragraphens nochmal in eine andere Richtung. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, diese Feinheiten auch zu kennen und zu unterscheiden und so weiter, ist man ehrlicherweise in dem Beruf ja vollkommen verloren.
Genau, und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Also ich selber habe da eigentlich keine Probleme mit gehabt, weil ich irgendwo so diese Sprachaffinität habe und Deutsch irgendwann mal, sage ich mal, schon zu meiner Muttersprache geworden ist, nachdem ich die gelernt habe, relativ zügig auch. So, und was ich aber als Dozent merke, wenn ich jetzt nicht Muttersprachler im Unterricht habe, da merkt man tatsächlich schon, dass diese Schwierigkeiten, was du jetzt gerade gesagt hast, da sind. Ne, dass man dann sagt, aha, okay, achte mal bitte, wo das Kommagesetz ist. Oder achte mal bitte auf die Alternative. Ne? So, und wenn da merkt man schon, dass diese Sprachbarrieren oder die Sprachschwierigkeiten da sind. Nur ich persönlich habe die jetzt nicht gespürt.
Okay. Und gut, dann bist du irgendwann durch, hast dein Diplom in den Händen gehabt und wie ging es dann da für dich weiter? Warst du denn irgendwie Sachbearbeiter? Man wird ja, vielleicht sagst du einmal, wer und wie wird man überhaupt Betriebsprüfer? Oder wie landet man da? Das ist ja wahrscheinlich nicht, dass man am Tag 1 schon sagt, das werde ich jetzt, weil dafür muss man ja wahrscheinlich auch irgendwie erstmal ein bisschen was gesehen haben, oder nicht?
Ja, also im Endeffekt ist es so, du hast ja ein duales Studium und während des Studiums gibt es die theoretischen Abschnitte an der Uni, die man dann halt dort auch durchzieht und in der praktischen Zeit ist man im Finanzamt und da durchläuft man alle Abteilungen. Man fängt bei den einfacheren Sachen an, da sind die Arbeitnehmer, die man veranlagt, dann kommt man so ein bisschen in das Steuerrecht rein, die Anwendung, man lernt die Programme ein bisschen kennen, dann geht man wieder zurück ins Studium und so durchläuft man auch die Position Betriebsprüfung. So, und der Betriebsprüfung muss man sagen, habe ich eigentlich erkannt, dass das, was ich jetzt im Studium gelernt habe, dort zu 100% angewandt wird. Also es gibt kaum Dienststellen in der Finanzbehörde, die das Steuerrecht in der Tiefe und in der Breite auch umsetzen wie die Betriebsprüfung. So, und dann läuft man das halt alles durch. Es ist aber jetzt so, dass man nicht direkt... Doch mittlerweile schon. Es gibt bestimmte Programme, die das fördern, dass man aus dem Studium direkt in die Betriebsprüfung kommt. Das ist aber nicht der normale Werdegang. Der normale Werdegang ist, man ist eine Zeit lang in der Finanzverwaltung, sitzt in einer Dienststelle, arbeitet sich ein, man lernt mit dem Gesetz zu arbeiten, mit den Steuerpflichtigen zu arbeiten und irgendwann mal sagt man dann, okay, jetzt bin ich vielleicht bereit, da mal hinzugehen und bewirbt sich auf einen Dienstposten, wenn das ausgeschrieben ist. So, und wenn dann halt so ein Dienstposten verfügbar ist, können sich natürlich auch andere drauf bewerben, also andere Kollegen, die das machen wollen und das ist dann meistens landesweit, dass man sich bewerben kann und so konkurriert man miteinander. Man hat eine Note, die man aus Rinteln mitbringt, man hat eine Beurteilung aus dem Amt, also sprich, wie ist die Arbeit von dem Kollegen, dann gibt es eine Gesamtnote und mit dieser Note startet man. So, wenn man halt schlecht ist, dann kommt man nicht auf den Dienstposten. Wenn man aber relativ gut ist in Bereichen, dann kriegt man den Dienstposten auch zugewiesen. Und so war es halt bei mir. Ich bin nach dem Studium in den Innendienst rein, habe dort Außensteuergesetz als Hauptsachbearbeiter gemacht, Reisegewerbetreibenden war mein Schwerpunkt und beschränkt Steuerpflichtige. Ja. Insolvenzen habe ich dann halt auch gemacht und habe mich dort so ein bisschen bewegt. Und irgendwann mal kam dann mein Sachgebietsleiter und hat dann gesagt, naja, wenn du in die Betriebsprüfung willst, dann wäre jetzt der richtige Moment, weil dort halt ein sehr, sehr großer, starker Wechsel ist. Okay, und es werden jetzt Dienstposten ausgeschrieben. Und du bewirbst dich bitte so lange, bis du da drauf kommst.
Und bei mir hat es glücklich... ich würde sagen, in der Finanzverwaltung schon die zweite Person gewesen, die gesagt hat, so, jetzt da, mach so.
Genau, weil du musst dir mal vorstellen, ich war Soldat, jetzt habe ich Steuerrecht studiert, jetzt sitze ich gerade mal 2 Jahre auf meinem Dienstposten, habe den gerade kennengelernt, ich weiß, was ich mache, auf Deutsch gesagt. Ja. Und dann kommt einer und sagt, nee, jetzt gehst du aber komplett auf die oberste Ebene, was du mit Steuerrecht machen kannst. Und dann überlegt man und sagt so, traue ich mir das überhaupt zu?
Ne? Das heißt, es war auch nicht der Plan im Sinne von, das wolltest du irgendwann auf jeden Fall und kam dann, sondern er hat gesagt, ich traue dir das eigentlich zu und mach mal.
Genau. Und dann habe ich, nachdem die ersten Stellen da waren, habe ich mich nicht beworben. Und dann kam er aber nochmal und sagte dann so, naja, ich als Sachgebietsleiter gehe jetzt aus der Verwaltung. So, und wenn du jetzt noch was machen willst, würde ich dich auf dem Weg nochmal kurz begleiten wollen. Ja, und dann habe ich tatsächlich, nachdem dann ein Dienstposten ausgeschrieben war, mich drauf beworben und bin auch gleich so in die Betriebsprüfung gekommen.
Spannend. Und dann... da hast du jetzt gesagt, vielleicht ist es ein kleiner Sprung, vielleicht nicht. Arbeitest du vor allem mit bargeldintensiven Geschäften. Das ist ja auch das, wo ich immer sagen, landläufig, jeder weiß, wo ist die Steuerfahndung präsent, gefühlt bei Zoll. Ich weiß, gut, das ist mehr Zoll dann ehrlicherweise, aber wo es landläufig ist, ist immer Bargeld, Restaurants, überall, wo viel Bargeld in Koffern oder halt auch nicht abgerechnet irgendwo ist, da ist das tatsächlich auch bekannt. Wie läuft da so eine Prüfung ab? Also es weiß jeder auch, also ich Perspektive Steuerberatung, weiß jeder, oh mein Gott, Gastronomie, das will man sich nicht antun. Also entweder weißt du, was du tust und machst dann nur sowas in die Richtung, weil dann kennt man sich halt auch aus und weiß man so ein bisschen die Regeln, wie es läuft, weil man ja nicht nur häufiger mal mit Leuten zu tun hat wie dir, dass mal häufiger einfach geprüft wird, sondern weil ehrlicherweise natürlich auch Gastronomie, Gastronomie ist für viele
Risikobranche, sagen wir dazu.
Gründen. Ja, es ist sehr niedrigschwellig. Also wenn ich zum Beispiel als Einwanderer nach Deutschland komme und sage, was kann ich machen und bin von irgendwo, sage ich, naja, meine heimische Küche scheint interessant für Deutsche zu sein, mache ich mal ein Restaurant auf. Genau. Und es gibt wenig, das kann man einfach mal so machen. Und ehrlicherweise ist jetzt auch für so Geldwäsche und so weiter sind Restaurants halt im Zweifel auch vielleicht der naheliegendste Gedanke, ohne dass ich mich jemals mit dem Gedanken beschäftigt habe. Aber es ist so ganz naiv blau, würde ich das wahrscheinlich erst vermuten. Und dadurch ist aber natürlich auch andere Kriminalität in dem Bereich durchaus präsent. Und wie geht man da vor? Kriegt man Hinweise? Kriegt man Tipps? Kriegt man irgendwie, spuckt ein Zufallsgenerator das irgendwie aus? Arbeitet mit anderen Behörden zusammen, die dann, keine Ahnung, wo dann irgendwie nach Schwarzarbeit, Rentenversicherungsprüfungen und so weiter. Du kriegst wahrscheinlich irgendwie einen Fall. Wie kommt so ein Fall zu dir? Unterschiedliche Wege wahrscheinlich.
Gott, wie kommt so ein Fall zu mir? Auf unterschiedlichsten Wegen. Also wir haben ja mehrere Dienststellen in der Finanzverwaltung. Jetzt nehmen wir mal einen Kollegen im Innendienst, der ja die erste Bearbeitung macht.
Ja.
So, und mittlerweile ist auch die Finanzverwaltung so, dass wir Plausibilitätsprüfungen durchführen, da werden bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen überprüft. Das Typischste ist halt der Rohgewinnaufschlag.
Genau, so, das wenn ist der Rohgewinnaufschlag, für alle, die es nicht wissen, dass man rechnet, so wenn du so viel Steaks eingekauft hast, dann musst du ungefähr so viel Umsatz mit Steaks gemacht haben, weil sonst passt irgendwas nicht.
Ja, wenn ich jetzt für 1 Euro was gekauft habe, kann ich nicht für 80 Cent was verkauft haben. Klar kann ich, wenn irgendwie was verdorben worden ist, aber vom Groben her, wenn ich für 1 Euro was kaufe, müsste ich ungefähr 3 Euro irgendwo in der Kasse haben. So jetzt einfach mal so hingesetzt.
Ja, ja.
So, und diese Marge, das nennt sich dann halt Rohgewinnaufschlagsatz. Und dann meldet sich schon mal das Programm und sagt, Achtung, da passt irgendwas nicht. Prüf mal bitte. Ja. So, das wäre so die erste Möglichkeit. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Wobei ich aber sagen muss, diese Filter, die wir dort haben, die sind schon sehr, sehr großzügig. Also die Fenster sind schon sehr, sehr groß, sodass dort sehr wenig eigentlich kommt von den Meldungen her. Was die zweite Möglichkeit ist und für mich jetzt in der Funktion als Betriebsprüfer sehr angenehm, wenn die Liebhaberin, der Liebhaber, was weiß ich, der Nachbar, der beleidigte Freund, der Geschäftspartner sich bei der Finanzverwaltung meldet und explizit dann erzählt, was in dem Betrieb läuft oder nicht läuft. So, das nennen wir dann qualifiziertes Kontrollmaterial, weil das dann schon sehr, sehr gute Aussagen sind, also mit denen wir was starten können.
Wahnsinn, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich muss eine persönliche Geschichte, ich habe früher gekellnert, auch in so einem Bar, in Bars gearbeitet und so weiter. Und ich habe tatsächlich auch morgens um 1:30 gekündigt, habe meine Sachen hingeschmissen und bin gegangen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Chef gesagt hat, es waren Freunde vom Chef, und die sind aufgestanden und gegangen. Und er saß mit am Tisch und die sind aufgegangen, keine Ahnung, 300 Euro Umsatz ist mir weggelaufen und ich sollte den selber ausgleichen, weil war ja meine Verantwortung, die abzukassieren. Ich so, du saßt mit denen eine halbe Stunde da und sie sind aufgestanden und gegangen. Ich kenne die nicht mal, du kennst sie. Ruf sie an und sag, sie sollen bezahlen. Und er wollte das Geld von mir haben. Und dann habe ich gesagt, nö, dann arbeite ich hier gar nicht mehr und keiner kriegt mehr irgendwas von mir. Und dann habe ich halt morgens um 1:30 gekündigt. Aber das war eine Situation gewesen, wo ich auch gesagt hatte, naja, da hätte ich auch einiges gewusst,
was ich eventuell
weitertragen könnte, weil
Ja, und das sind dann so Dinge, oder der Koch, der gefeuert wurde.
Mitarbeiter relativ, kann ich mir gut vorstellen.
Aus einem relativ aktuellen Plan, der dann auftaucht und wirklich sehr, sehr gute Sachen erzählt. Ne? Ja. Das ist so die eine Möglichkeit, wo wir dann aufmerksam werden. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir, wir haben ein Team, die Gastronomie prüfen, und dann setzen wir uns zusammen und dann sagen wir so, wie sieht's aus? Gewerbekennzahlen werden ausgefiltert. Wir gucken uns einfach die Betriebe an, ermitteln selber betriebswirtschaftliche Kennzahlen, also irgendwo aus der Erfahrung heraus, und schlagen das dann der Sachgebietsleitung vor, dass diese Betriebe jetzt aufgrund der Kennzahlen, aufgrund der Aktenlage auffällig sind. Und dann prüft man die. So, das ist die dritte Möglichkeit. Ja. Wobei wir da eigentlich sehr selten drauf zurückgreifen, dass wir selber Fälle aussuchen, weil die kommen von überall, die Fälle. Also wir sind eigentlich eher in dem Bereich, dass wir zu wenig Zeit haben. Ja, und das scharfe Schwert, was wir haben, ist natürlich auch die Kassennachschau. Ne? Also das ist ja seit 2017, was wir haben.
Ja.
Und aus der Kassennachschau generieren sich unheimlich viele Fälle. Also wo man
magst
sagt,
du vielleicht da einmal kurz den Unterschied erklären zwischen, ich würde mal sagen, einer klassischen Betriebsprüfung und einer Nachschau?
Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, einen Betrieb zu prüfen, und die kleinste Möglichkeit oder die kleinste Prüfungsart ist so eine sogenannte Umsatzsteuernachschau. Also da ist irgendwie eine Kleinigkeit aufgefallen, was weiß ich, eine Rechnung aufgetaucht, die uns komisch vorkommt oder irgendwas. Und dann geht man in den Betrieb rein und guckt sich genau diesen Punkt an. So, dann sagt man, okay, das habe ich angeguckt, erledigt. Ansonsten guckt man sich nichts an. Die Umsatzsteuersonderprüfung ist die nächst höhere Stufe. Dann beschränkt man sich auf eine Steuerart, auf ein Objekt meinetwegen, was gebaut worden ist. Also die Prüfung ist ein bisschen umfangreicher.
Ja.
Und die dritte Variante, die große, das ist die gewerbliche, sagen wir dazu. Also da prüfen wir alles. Ne? Wobei alles wieder Stichproben oder beziehungsweise Schwerpunkte bilden. Und die Kassennachschau, über die du jetzt explizit gesprochen hast, die habe ich jetzt ja ausgeklammert, weil wir die seit dem 01.01.2017 haben. Und da hat der Gesetzgeber so ein bisschen erkannt, dass diese bargeldintensiven Branchen, die mit Kassen arbeiten, als sogenannte Risikobranchen eingestuft sind. Und dort haben wir halt die Möglichkeit bekommen, sich nur auf die Kasse zu stürzen. Also wir kommen hin und gucken uns an, wie wird die Kasse bedient, welches Programm ist das, wie ist die Kasse abgesichert, wie werden die Kassenbücher geführt. Und alleine anhand dieser Aussagen merkt man, man konzentriert sich hier auf Geld. Auf Geld, wie kommt das rein, wie wird das verarbeitet, wie wird das erfasst und was können wir daraus machen. Und das Besondere bei der Kassennachschau ist, dass wir dort, wenn wir Unregelmäßigkeiten feststellen, direkt in eine Betriebsprüfung übergehen können. Also sprich, was ich vorhin gesagt habe, es ist schon ein sehr, sehr scharfes Schwert, was wir da haben.
Und das läuft spontan auch? Also das Bild, was ganz viele Leute haben,
läuft uns nichts.
Spontan, weil genau das Bild, was ganz viele haben, ist gefühlt Zoll und Rentenversicherung. Also die Mitarbeiter, Schwarzarbeit, bei mir ist es alles mehr als 10 Jahre her und ich habe auch nie in einem Gastronomiebetrieb gesessen, aber um es mal so zu sagen, ich glaube, in der Gastronomie und im Bau ist das normal, dass Mitarbeiter grob wissen, wie sie sich verhalten, falls jemand kommt, der eventuell mal nachschauen möchte, ob da die Mitarbeiter tatsächlich auch angestellt sind und Sozialversicherung abgeführt werden. Das das ist schon bekannt, wie man sich als Mitarbeiter dann idealerweise verhalten sollte. Das heißt aber, ihr seid nicht diejenigen, die dann quasi da reinmarschieren und sagen, so spontan, zeig mal her.
Jein, also für den Steuerpflichtigen hat das vielleicht den Eindruck, dass das spontan ist. Wir dürfen aber eine Sache nicht vergessen, wir leben natürlich in einem Rechtsstaat.
Davon gehe ich aus, ja.
Genau.
Das ist jetzt nicht so im Sinne von ein Brief kommt und sagt, wir starten mal eine Prüfung, wie geht denn da und jetzt gucken wir uns die Jahre an, sondern es ist schon so, ey, ich will mir die Kasse mal anschauen, zeig doch mal.
Genau, also bei der Umsatzsteuernachschau müssen wir uns nicht ankündigen, da können wir spontan im Betrieb auftauchen, das ist auch vom Gesetz her so vorgesehen und bei der Kassennachschau ist das genauso. Also da können wir auch ohne Ankündigung im Betrieb auftauchen. Worauf ich aber hinaus wollte, ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone hier bei uns laufe, das funktioniert nicht. Also das muss schon meine Sachgebietsleitung absegnen, ich muss eine Auftragsnummer bekommen, ich muss den Fall vorbereiten, also diese Rechtsstaatlichkeit, die läuft natürlich.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, also ich bin schon manchmal sehr genervt, wenn ich da dann lange stand und dann nicht genug Bargeld habe und da steht aber fett drauf, ich kann mit Karte bezahlen und so. Das geht jetzt nicht, weil du gerade jemand dir blöd gekommen ist, dass du mal spontan sagst, jetzt drehe ich dir mal die Kasse auf links, weil ich bei dir nicht bezahlen darf.
genau, das wäre ja was. Nee, diese Methoden haben wir nicht.
Nee, genau, das ist, also mir war es klar, aber genau, das ist schon mal, wobei ehrlicherweise bei Steuerpflichtigen wirkt das schon manchmal so.
Die mögen mich nicht,
deswegen kommen die immer wieder. Ich glaube, da gab es noch ein paar andere Gründe, warum sie häufiger so vorbeischauen.
Als Steuerberater weiß man ja, dass nicht einfach so die Steuerfahndung auftaucht. Ne? Das muss ja vom Richter genehmigt werden und. Also das ist schon ein Rechtsapparat, was dahinter steckt.
Ja. Wie ist da in dem Kontext die Zusammenarbeit auch mit Steuerberatern? Das sind ja, klar, die stehen irgendwie auf der Seite der Mandanten jetzt ja aber auch nicht, also sind ja jetzt ja nicht diejenigen, die quasi die Mandanten sind, sondern die sind ja eher, das ist ja eher so eine Mittlerrolle zwischen Staat und dem Steuerpflichtigen. Wie siehst du das? Ist das eher so auf der Seite des Mandanten, sagst du, oh cool, da ist ein Steuerberater dabei und denkst du, jetzt wird's kompliziert, weil da ist ein Steuerberater dabei, der im Zweifel weiß, wie es läuft. Wie kann man das so überhaupt generalisieren vielleicht, wie die Zusammenarbeit ist, wenn ein Steuerberater bei so einer Prüfung mit dabei ist?
Ich freue mich, also ich persönlich freue mich immer, wenn ich einen Fachkundigen auf der anderen Seite habe. Ich habe natürlich meine Funktion als Betriebsprüfer und ich muss meine Fragen stellen. Jetzt weißt du selber, ich kann eine Frage stellen und ich kann eine Antwort bekommen, die der Steuerpflichtige auch so meint, die aber in der Tatsache nicht so ist. So, und dann
Man spricht die gleiche Sprache überhaupt erstmal, wenn man.
Genau, man muss erstmal die gleiche. Ja. Wenn wir jetzt alleine über den Investitionsabzugsbetrag sprechen. Ja, so, jetzt, wenn ich den Steuerberater was frage, der weiß ganz genau, was ich meine, der Steuerpflichtige weiß es aber nicht.
Ja, wenn ich ihm sage, da hätte er eine Rückstellung, Rücklage, das ist eine Rücklage.
Genau, das ist, was du schon sagtest, man spricht nicht dieselbe Sprache. Ja. Ich freue mich unheimlich, wenn ich einen Fachkundigen auf der anderen Seite habe, was gleichzeitig für mich ja die Arbeit ein bisschen schwerer macht, weil ich einen Fachkundigen auf der anderen Seite habe. Aber wir sprechen auf Augenhöhe und das ist für mich persönlich ist das sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt einen Steuerpflichtigen zum Beispiel, auch um meinen Fall jetzt aufzugreifen, ich habe einen Steuerpflichtigen geprüft und er sagt, ich habe keinen Steuerberater, dann habe ich gesagt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchen sie auch keinen. Aber es kommt ein Moment, wo ich ihnen persönlich sagen muss, es wäre besser, wenn jetzt einer auf ihrer Seite steht, der sie vertritt.
Ja.
Und das war dann halt so, ne? Wenn ich die Kalkulationen durchführe und dann stelle ich fest, das sind hier unheimliche Abweichungen, dann gebe ich ihm das und habe gesagt, wissen Sie, ab diesem Zeitpunkt sollte jetzt einer drauf gucken, der Ahnung davon hat. Weil alles, was Sie jetzt sagen, kostet Geld und zwar richtig Geld. Das heißt nicht, dass ich ihn davor bewahre, sage ich mal, irgendwie Steuern zu zahlen. Nein, es geht einfach nur darum, dass ich fachliche Antworten bekomme, die auch steuerlich verwertbar sind. Also so, das ist so ein Spiel, was man da macht. Also ich bringe den Steuerpflichtigen nicht dazu, weniger Steuern zu bezahlen, um Gottes Willen. Ich will ja die richtige Steuer festsetzen. Das ist also mein Ziel.
Ne? Ich habe relativ viel mit Selbstständigen zu tun und auch mit welchen, die jetzt quasi ihre laufenden Sachen selber erledigen. Und da sage ich aber auch, sobald es eine Betriebsprüfung ist, einfach Steuerberater holen, weil genau das, was du auch sagst, da muss ja nicht mal etwas falsch sein oder irgend grundsätzlich falsch erledigt sein, aber einfach, weil man nicht die gleiche Sprache spricht, läuft man manchmal halt Gefahr, dass man Dinge sagt, die eigentlich fachlich was anderes deuten, als du umgangssprachlich eigentlich gemeint hast. Und das ist schon, das wäre das ultimative Eigentor, wenn man sich da plötzlich in eine schlechte Situation stellt, einfach wenn man nicht fachlich auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und das ist, deswegen sage ich persönlich allen Selbstständigen immer mit Betriebsprüfung, ja, hol den Steuerberater. Da geht es erstmal nur um die Kommunikation, damit jemand in der Lage ist, auf deiner Seite für dich quasi deine Situation aufzunehmen und das fachlich korrekt wiederzugeben und auch zu wissen, welche Unterlagen werden jetzt eigentlich benötigt. Weil das wird ja wahrscheinlich, du wirst ja auch Zugänge, Unterlagen, Nachweise benötigen. Auch da die Terminologie richtig zu benutzen, ist ja ein Riesending. Ich nehme da als Beispiel gerne meine Mama, die ist 20, 25 Jahre selbstständig gewesen als Hebamme. Die setzt sich einmal im Jahr hin und sagt, ich mache jetzt meine Steuern. Aber meine Steuern heißt halt alles. Von Abrechnung mit der Krankenkasse, Bank, Buchhaltung, alles ist Steuern.
Genau.
Und sie hat halt in dem Bereich weniger Vokabular, als jetzt ein Steuerberater es hätte. Und das ist halt extrem wichtig. Und das ist natürlich, ich glaube, da lohnt sich immer ein Steuerberater. Gar nicht, weil man was zu verstecken hat, sondern wirklich einfach nur. Und das ist, deswegen finde ich auch, wenn du sagst, das ist auf der anderen Seite auch so, dass man dann zumindest auf Augenhöhe spricht. Gut, man hat dann vielleicht weniger die Situation, wo sich jemand aus Versehen verrät, aber man kann halt einfach professioneller arbeiten und muss nicht versuchen zu interpretieren, was der Gegenüber einem da gerade erzählt.
Genau.
Ja. Nee, sehr, sehr spannend. Und dein Alltag sieht im Wesentlichen, also wie teilt er sich auf? Also wie viel Prüfung, wie viel Eigenverwaltung? Du bist ja auch als Dozent tätig. Magst du da vielleicht ganz grob sagen, wie sieht ein typischer Alltag aus, falls es das gibt? Und wenn nicht, dann zumindest prozentuale Aufteilung so ungefähr.
Es gibt keinen typischen Alltag bei mir. Also ich bin erstmal früh aufstehe. Also bei mir beginnt der Tag um 4 Uhr morgens.
Oh Gott, so. Bei mir auch. Liebe Grüße an meine Kinder. Ich möchte das aber nicht so haben.
Nee, ich stehe freiwillig um 4 Uhr auf. Und ich habe natürlich meinen Betriebsprüferjob. Sehr, sehr vielschichtig. Von Prüfungsanordnung schreiben, Prüfungsvorbereitung, Prüfungsabschließung, Prüfungshandlung direkt, ja, dass man dann irgendwie im Betrieb sitzt, dass man beim Steuerberater irgendwelche Unterlagen anfordert, Rückfragen hält, Schlussbesprechungen laufen. Also dieses typische Prüfungsgeschäft halt.
Ja.
Und Dozent, ich habe natürlich einen Vorteil, dass ich an den Fällen arbeite, die mir das Leben gibt. Und dann nehme ich diese Fälle und verarbeite die dann natürlich anonymisiert mit anderen Zahlen, mit anderen Ortschaften in meinen Unterlagen halt, die ich dann halt für den Unterricht verwende. Und das versuche ich irgendwie so ein bisschen Synergieeffekte einfach mal zu nutzen. Wenn ich Berichte schreibe, dann schreibe ich meine Berichte zum Beispiel so, dass ich explizit auf die Rechtslagen, auf die Rechtsgrundlagen eingehe, dass ich das sehr, sehr detailliert erläutere, was ich dann wiederum unter Umständen auch für Lösungen in den Klausuren verwenden kann und. Also ja. Ich habe versucht, alles so ein bisschen zu verflechten, also meine Dozententätigkeit und gleichzeitig meine Prüfertätigkeit. Ich unterrichte ja auch bei der Finanzverwaltung. Auch dort ist es halt so, dass Dinge, die man live erlebt, ich bin im Bereich der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung sehr stark aktiv bei der Finanzverwaltung, dass ich dort die Fälle natürlich mitnehme und also einfach mir überall irgendwelche Synergien einbaue. Also mein Alltag besteht tatsächlich aus Steuerrecht. Ich bin ein Mensch, der gerne arbeitet. Ich bin ein Mensch, der gerne viel arbeitet. Und dementsprechend Wochenenden muss ich mir dann explizit im Kalender als frei markieren, wenn ich da auch wirklich frei haben will.
Okay, du entsprichst damit nicht dem, ich muss sagen, Klischee-Vorurteil eines Beamten, um es mal so zu sagen.
Nein.
Wobei auch ehrlicherweise die Menschen, die ich kenne, die da entsprechen die allerwenigsten Menschen dem Klischeebild eines Beamten, muss man schon auch
dazu
sagen. Ja, wahnsinnig spannend. Mit Blick auf die Uhr. Es wird wahrscheinlich jetzt schon die längste Folge. Aber vielen, vielen lieben Dank. Ich finde die Einblicke wahnsinnig spannend. Vielleicht abschließend noch einmal die Frage, wenn jetzt jemand gerade Schule kurz vor Ende ist und sagt so, ah, das ist spannend, sowas würde ich eigentlich gerne auch machen, so Betriebsprüfung im Finanzamt. Du hast gesagt, da gibt es inzwischen Programme, wie wären da die sinnvollsten Wege, um denn sowas zu machen, wie das, was du heute machst?
Ja, erstmal, wir sind ja in einem föderativen Staat. Wir haben viele Bundesländer und in jedem Bundesland kocht ja jeder irgendwie ein eigenes Süppchen. Okay. Das, was aber alle gleich haben, ist eine Bewerbung bei der Finanzverwaltung. Ja. Dann absolviert man ein Studium und während des Studiums lernt man die einzelnen Abteilungen der Finanzverwaltung kennen. Und es gibt in Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass man, ich weiß gar nicht, wie sich das richtig nennt, BP Plus, glaube ich, heißt das, man bewirbt sich bei der Finanzverwaltung bereits als Betriebsprüfer. Man geht in das Studium mit dem Wissen, dass ich nach dem Studium schon Betriebsprüfer werde. Wobei das aber nicht so ist, dass man nach dem Studium direkt in die Betriebsprüfung kommt, sondern man durchläuft wieder ganz normal seine Stehzeit, sage ich mal, beim Finanzamt. Man fängt in der Abteilung A an, geht in die Abteilung B, arbeitet sich dort überall durch und irgendwann mal, ich glaube nach 2 oder 3 Jahren, landet man direkt bei der Betriebsprüfung. Man weiß aber, ich bin schon einer, ne? Also nur ich bin quasi in der Anlernphase. Genauso ist das mit der GBP, also mit der Großbetriebsprüfung. Auch da gibt es Programme, wo man sagt, ich komme schon direkt dahin. Ja, wie kann man oder was kann ich empfehlen? Also ich würde das persönlich so machen, dass ich mir beide Seiten anschaue. Dass ich einmal die Seite der Finanzverwaltung angucke. Es ist eine besondere Art der Arbeit. Wir sind halt eine Verwaltung. Das darf man nicht vergessen. Wir sind nicht so schnell in bestimmten Bereichen, wo die freie Wirtschaft eigentlich sofort drauf reagiert. Deswegen kann man aber auch bei der Finanzverwaltung ein Praktikum machen, dass man sich das mal anguckt und sagt, ist das überhaupt irgendwas für mich? Ja. Und auf der anderen Seite geht man aber auch in den Steuerberater, in den steuerberatenden Beruf rein, geht in die Kanzlei rein, macht dort auch mal ein Praktikum, guckt mal, ist das vielleicht eher was? Mein Sohn zum Beispiel will Steuerberater werden, ne, weil er die Finanzverwaltung kennt. Jetzt hat er bei einem Steuerberater sein Praktikum gemacht.
Das will ich nicht. Das Thema ist spannend, aber die andere Seite.
Ja, genau. Und da hat er ja gesagt, Papa, ich finde das eigentlich ganz cool, was du da machst, aber ich möchte das machen, was der Steuerberater macht. Top, mach. Ne? Also das ist so sein Weg. Also deswegen guckt euch beide Seiten an. Beide haben mit Steuern zu tun. Es ist ein sehr spannender Beruf. Man mag es nicht glauben, es ist nicht trocken, es ist lebendig, es ist die lebendigste, der lebendigste Abschnitt, der mit Gesetzen zu tun hat.
Also das ist für mich persönlich auch das, was du vorhin gesagt hattest, so, das ist wie das Geheimrezept eines Unternehmens zu veröffentlichen. Das ist das, was mich in die Steuerberatung gebracht hat und warum ich auch wenn ich es zwischendrin immer mal wieder vorhatte, nie nachhaltig aus dieser Branche verabschieden lassen hat, weil ich das so spannend finde. Man lernt so viel über die einzelnen Unternehmen und am Ende ist ja so eine Buchhaltung, so eine Bilanz ja irgendwie, keine Ahnung, das sind so, die Finanzflüsse sind so ein bisschen die Blutbahnen eines Unternehmens. Und wenn man das versteht, wie das funktioniert, finde ich wahnsinnig faszinierend. Also ich finde es wirklich unfassbar faszinierend. Deswegen, das unterschreibe ich 100% genauso. Das ist das, was mich fasziniert an dem Beruf. Und ich meine, ich finde es auch jetzt nicht schlimm, dass es sich ein bisschen wandelt gelegentlich, immer mal wieder. Das ist so, wo viele Angst haben, dass immer alles neu ist. Es ist ja substanziell in der Grundstruktur nicht neu. Also das Umsatzsteuergesetz, ja, da ändert sich immer mal wieder was, aber der Grundaufbau des Umsatzsteuergesetzes ändert sich jetzt nicht jedes Jahr. Von daher ist diese Angst vor ständiger Veränderung gar nicht so groß.
Genau, ja. So sehe ich das auch.
Dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Valerie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte auch noch viele weitere Fragen. Ich hoffe, die Hörer und Zuschauer auf YouTube fanden das genauso kurzweilig und spannend wie ich. Vielen, vielen lieben Dank. Vielleicht sehen, hören wir uns ja dann nochmal, wo ich dann meine ganzen anderen Fragen auch noch stellen kann.
Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung. Gerne. Das kriegen wir, denke ich, mal hin.
Prima. Und dann an die Hörer. Es würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast ab und zu mal schon gehört habt, wenn ihr vielleicht eine kurze Bewertung schreibt, so bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder bei egal, wo ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns ungemein. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.